Hallo und herzlich willkommen zu unserer Mai-Ausgabe von Adam Online Audio. Alles neu macht der Mai und ich möchte Ihnen in dieser Ausgabe einige neue Gedanken zum Thema Kirche und Mann präsentieren. Kirche, das sieht normalerweise so aus, vorn steht ein Mann und in den Bänken oder auf den Stühlen, da sitzen viele Frauen. Und das könnte einen Grund haben. Mit den Beiträgen in unserem Mai-Podcast wollen wir mal ein Nachdenken anstoßen. Wie wäre es denn, Kirche mal aus einer ganz männlichen Perspektive zu betrachten und das geistliche Leben nicht als das Erfüllen von traditionellen Formen zu betrachten, sondern zu überlegen, wie könnte eine männlich geformte, eine männlich gelebte Form von Spiritualität, von Glaubensnachfolge aussehen? Dazu haben wir interessante, vielleicht auch provokante Beiträge von Frank-Jörn Pack und Heinrich Christian Rust. Mein Name ist Peter Müller und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Frank-Jörn Pack ist Pfarrer der Rheinischen Landeskirche. Er wohnt in Lolla und arbeitet zurzeit im Deutschen Gemeinschafts- und Diakonieverband in Marburg. Frank-Jörn Pack ist verheiratet und Vater zweier Mädchen im Alter von 13 und 19 Jahren. Wen das Thema übrigens mehr interessiert, der findet weitere Informationen im Buch von David Murrow, »Why Men Hate Going to Church«. Es ist erschienen im Thomas Nelson Verlag und derzeit leider nicht auf Deutsch erhältlich. Warum Männer die Kirche meiden? Carsten hat einen guten Job. Er liebt seine Frau und seine Kinder, auch wenn die Arbeit oft Vorrang vor der Familie hat. Carsten sucht den Erfolg, fährt schnelle Autos und trinkt gerne einen guten Rotwein. Nur für Kirche und Gemeinde, da kann er sich nicht begeistern. Er meint, das sei was für Kinder und Frauen und alte Menschen. Er findet Kirche langweilig, nichtssagend, harmlos. Und das ist kein neues Phänomen. Bereits im 19. Jahrhundert schrieb Charles Haddon Spurgeon, es besteht die allgemeine Meinung, um Christ zu werden, müsse man Männlichkeit über Bord werfen und ein Schwächling werden. Ist das nicht etwas weit hergeholt? Schließlich dominieren doch Männer seit zwei Jahrtausenden die Kirche. Männer schrieben die Bücher des Neuen Testaments, Priester sind immer noch Männer und auch in der Gemeindeleitung treffen wir vorwiegend auf Männer. Bereits ein oberflächlicher Blick auf die Statistik der evangelischen Kirche in Deutschland, die EKD, zeigt, dass in den oberen Leitungsebenen Männer zwar in der Mehrzahl sind, im Bereich der Gemeindearbeit dagegen der Frauenanteil deutlich höher ist. In der EKD engagieren sich 70% Frauen ehrenamtlich, bei den Angestellten liegt der Frauenanteil bei 74%. und 2600 Männerkreisen stehen mehr als 18.000 Frauenkreise gegenüber. David Murrow kommt in seinem Buch Why Men Hate Going to Church, warum Männer es hassen, in die Kirche zu gehen, zu folgendem Ergebnis. Im Rückblick auf die letzten 100 Jahre findet die Forschung in den Kirchen von England, Spanien, Deutschland und Frankreich ein Muster männlicher Abwesenheit. Eine verweiblichte Kirche? Lass uns Gemeinschaft miteinander haben. Oder hast du eine Beziehung zu Jesus? Durch diese Art von Sprache wird vermittelt, Kirche ist weiblich, intim, weich. Stell dir vor, zwei Motorradfahrer unterhalten sich. Hey Stefan, lass uns eine Runde drehen, damit wir eine leidenschaftliche Beziehung aufbauen können. Ja, Richie, ich will eine enge Beziehung mit dir genießen. Interessant, dass viele der neuen Lobpreislieder diese Atmosphäre verbreiten. Ich liebe dich, ich brauche dich. Ich lass dich nie mehr gehen, mein Retter, mein Freund, der mir ganz nah ist. Was denkt ein männlicher Gast im Gottesdienst, wenn er ein Lied singen soll, in dem er als Mann einem anderen Mann, nämlich Jesus, ganz nahe sein soll? Das soll nicht heißen, dass Männer zu keinen innigen Gefühlen fähig wären. Es kommt darauf an, sie nicht zu überfordern. Die Körpersprache einiger Männer bei manchem Lobpreislied spricht Bände. Wenn seine Frau mit Inbrunst »Jesus, lover of my soul« schmettert, sitzt er mit verschränkten Armen da und bewegt, wenn überhaupt, seine Füße zum Takt. David Murrow sagt dazu, weibliche Terminologie fließt von den Lippen derer, die zur Gemeinde gehen. Sie ist gespickt mit Anspielungen auf die Kommunikation, Unterstützung, Pflege oder Gemeinschaft. Damit haben sie erreicht, dass sich die Frauen in der Kirche wohlfühlen. Männer haben es in ihren Jobs gelernt, Dinge anzupacken, Probleme zu lösen, Vereinbarungen zu treffen und auch einzuhalten. In der Gemeinde bemerken sie jedoch, dass diese Fähigkeiten kaum gebraucht werden. Im Gegenteil, hier geht es darum, nett zu sein, nicht allzu sehr aufzufallen und bloß keinen Streit vom Zaun zu brechen. Außerdem erleben sie häufig, dass solche Fähigkeiten gefragt sind, die sie naturgemäß nicht so gut können. Kinder betreuen, nach dem Gottesdienst Kaffee ausschenken, zuhören können, Seniorenveranstaltungen. Manchmal hat man den Eindruck, dass männliche Männer eher Unbehagen auslösen, als dass man sich über sie freut. Ihre Tatkraft und Zielstrebigkeit wird beargwöhnt oder gar als ungeistlich abgestempelt. Ihre Lösungsorientiertheit ist ungewohnt. So stört diese Art von Männern die unausgesprochene Übereinkunft mancher Gemeinde. Wir sind nett, wir sind gewissenhaft, wir sind unauffällig und lieb. Man redet lieber, als dass man die Probleme wirklich angeht und löst. Stellen wir uns auf Männer ein, indem wir hochemotionale Momente wie innige Lobpreiszeiten oder den berühmten Friedensgruß am Ende eines Gottesdienstes, also das »Wir reichen uns jetzt alle die Hände«, wohl dosieren und mit anderen Liedern oder Gesten ergänzen. Als Gegenstück zu Nähe und Beziehung sollten wir akzeptieren, dass Männer auch Distanz brauchen. Überfordern wir Männer nicht durch eine Sprache, die überwiegend von innigen Beziehungen redet. Wie müssen unsere Gebetstexte formuliert sein, um Männer innerlich zu bewegen? Oder noch banaler, wie weit sollte der Abstand zwischen den Stühlen sein, damit sich Männer wohlfühlen? Jesus war nicht bloß der liebevolle und warmherzige Bruder und Freund. Er war Gottes Sohn, der mit dem unverschämten Anspruch kam, Gott zu sein. Jesus lässt uns nicht nur in seiner Liebe ruhen, sondern fordert uns auch heraus zu einem radikal anderen Lebensstil. Komm, folge mir nach, ist kein bequemes Ruhekissen, sondern die ultimative Herausforderung zur Nachfolge. Wir brauchen Männer, die Dinge anpacken und auch zu einem guten Ende bringen. Wir brauchen Männer, die einem Streit nicht aus dem Weg gehen, damit Konflikte bereinigt werden und Versöhnung geschehen kann. Warum nicht einen diakonischen Zweig einrichten, wo handwerklich geschickte Männer älteren oder verarmten Menschen helfen? Männer müssen begreifen, dass geistliches Leben sich nicht im Besuch von Gottesdiensten oder im Singen gefühlvoller Lieder erschöpft. Nachfolge ist Leben mit Jesus mitten im harten Alltag. Da gilt es, Kämpfe zu bestehen und Herausforderungen anzunehmen. Dazu braucht es ein fundiertes Wissen über Jesus, aber auch die Bestärkung, dass Jesus derjenige ist, auf den man sich verlassen kann, wenn es hart auf hart kommt. Das sollten Männer entdecken, wenn sie Bibeltexte oder Predigten hören. Geistliches Leben ist eine Herausforderung für echte Kerle. Da geht es um mein ganzes Leben, meinen Körper, meine Ängste, meine Fehler und Versuchungen, aber auch meine Erfolge und Leistungen. Ich denke, wir müssen den Männern klar machen, dass Jesus weder ein abgehobener Guru noch ein Supertherapeut ist, der einfühlsam meine Dinge in Ordnung bringt, sondern der Sohn Gottes, der uns zum Leben ruft. Solcher Art geförderte Männer werden in ihren Familien wieder neu geistliche Verantwortung übernehmen. Was kann ein Mann zur religiösen Erziehung beitragen? Ein Vater, der für sein Kind betet und ihm das auch sagt. Ein Mann, der mit seinen Kindern in der Bibel liest und, wenn möglich, darüber diskutiert. Ein Großvater, der für seine Enkel ein geistlicher Ratgeber ist. Es geht darum, wieder eine gute Balance zwischen männlichen und weiblichen Ausdrucksformen und Eigenschaften unserer Gemeinden zu entdecken. Richtig, in Jesus sind wir alle eins. Was die Liebe Gottes zu uns betrifft, gibt es keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Doch Gott hat sich etwas dabei gedacht, als er Männer und Frauen unterschiedlich schuf. Der folgende Beitrag ist ein Mitschnitt eines Vortrags, den Heinrich Christian Rust am 7. März beim Männertag von Team F in Kassel gehalten hat.
Die Bibel ist wie die Software des Heiligen Geistes. Sie muss eingelegt werden. Sie muss meditiert werden, gekaut werden, immer wieder neu. Das muss drin sein. Davon ernähren wir den inneren Menschen. Die Gemeinschaft ist wichtig, dass wir diesen Aufbruch in uns starten können, dass wir es nicht alleine machen, dass wir einen Freund zur Seite haben. Und das Thema Freundschaft ist, glaube ich, heute nicht das Hauptthema, aber wir haben das oft bei einem Promise Keeper früher gefragt, wer von euch hat einen Freund? Und da haben sich meist so ein Drittel gemeldet, zaghaft, ja. Die meisten Männer haben keinen Freund. Warum nicht? Und ich weiß nicht, wer mir die Antwort irgendwann mal gegeben hat, aber hat sie mich sehr überzeugt. Du hast keinen Freund, aus einem Grund, weil du selber niemanden ein Freund bist. Ist ein bisschen hart, aber es ist was Wahres dran. Ja. Also wir brauchen Menschen, die uns stützen, die uns stärken in dieser Nachfolge und in dieser Autorität. Gemeinschaft haben. Wir brauchen wir haben in der Gemeinde gerade eine Bewegung, wo wir neu überlegen, wie wir Gemeinschaftsstrukturen entwickeln. Es fällt auf, dass in vielen Gemeinden das, was wir mit Hauskreisen und Zellen oder wie immer das heißt, Zelle ist auch nicht so der tolle Begriff für Gemeinschaft, finde ich jedenfalls, wie auch immer. Aber es gibt Leute, die sehr gut sich in Zellen fühlen. Es ist so, dass dieses Gruppenwesen für viele Männer einfach nicht das richtige Ding ist. Da sitzt man, trinkt Kaffee, mir geht's gut, ja, ich habe dies erlebt, oh ja, erzähl mal, was in deiner Seele los ist. Fünf andere, oh ja, okay, ist schön, ja. Und ich habe früher immer gedacht, gut, ich bin ein ähnlicher Typ, ich bin kein so ein Gruppenmensch. Ja. Ich fand es immer anstrengend in der Gruppe. Ja. Muss man immer sagen, wie es einem geht und zuhören. Es dauerte mir alles zu lang. Ja. Und ich habe festgestellt, dass es ungefähr ein Drittel der Menschen in unserer Gemeinde genauso geht. Die sagen, das ist nicht mein Ding, aber ich möchte verbindlich leben. Also überlegen wir, dass wir Zweier- und Dreierschaften installieren. Das ist ein anderes Modell, wo die Verbindlichkeit extrem höher ist, aber man sitzt nicht im Kreis und muss sagen, piep, 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 wir haben uns alle lieb, ich sag's mal so, ja. Und es ist auch nicht in dieser Regelmäßigkeit, wöchentlicher Rhythmus, das fällt auch bei vielen raus. Sie sagen, ich gurke durch ganz Europa, ich freue mich, wenn ich am Wochenende endlich meine Familie sehe, da kann ich noch nicht in den Hauskreis gehen. Aber ich bin bereit, jeden Tag mit jemandem per E-Mail oder per Telefon oder wenn ich gegenwärtig bin, Gemeinschaft zu haben und zu pflegen. Ganz andere Modelle. Aber Gemeinschaft brauchen wir. Dass der Christus in uns stark wird. Er will aufbrechen.
Ist leider schon wieder zu Ende. Sie können ihn aber gerne nochmal von vorne hören. Was ich aber hoffe, was nicht zu Ende ist, ist Ihr Nachdenken über dieses Thema. Es kann durchaus lohnend sein, mal zu experimentieren, zum Beispiel mit einer Zweier- oder Dreierschaft. Probieren Sie es einfach mal aus, geben Sie dem Ganzen vielleicht ein Vierteljahr und ziehen Sie dann schonungslos, nüchtern Resümee. Möglicherweise sind Sie ja so begeistert, dass Sie weitermachen möchten. Auf jeden Fall stellt das konkrete Gehen solcher oder anderer Schritte eine tolle Lernerfahrung dar. Ich möchte Sie einladen, uns auch Rückmeldungen zu geben. Was sind Ihre Erfahrungen mit Kirche? Positiv wie negativ? Welche neuen Wege haben Sie vielleicht probiert und entdeckt? Schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@adam-online.de. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören, und ich freue mich auf ein Wiederhören im nächsten Monat. Mein Name ist Peter Müller und ich sage Tschüss.
Papi. Und wenn sie wieder zurück ist, bist du wieder Strohmann.
Tja, mein Sohn. Solange Mutti nicht da ist, bin ich wohl Strohwitwer.
Tja, Papi. Und wenn sie wieder zurück ist, bist du wieder Strohmann.